Talk mit Thees.
Selbstbewusst ist nichts, woran es mir mangelt. Und es ist ja, mein Comedy-Programm heißt ja auch nicht ohne Grund Akzeptanz durch Penetranz. Von meinem Konfirmandengeld habe ich mir einen ersten Synthesizer gekauft. Ich wäre allerdings fast aus dem Konfirmandenunterricht rausgeflogen, weil ich auf der Kirchenorgel Jump gespielt habe von Van Halen. Das war eigentlich schon immer mein Motto, einfach erstmal machen und dann schauen wir mal, was rauskommt hin.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich treffe mich gerne mit Menschen, die ein buntes Leben haben, die unterhaltsam sind oder interessante Dinge zu berichten haben. Und es ist ja schön, wenn sich einer zum Beispiel so richtig auskennt mit einer Sache. Es ist aber auch schön, eine so wilde Vita zu haben, wie mein Gast in dieser Folge, Peter Kunz, Stand-up-Comedian aus Darmstadt, Unternehmer, Radiomann, Stadionsprecher, Musikproduzent, Wahlkampfmoderator war er und er hat auch noch was Richtiges gelernt, Bauingenieur eigentlich. Und das ist noch nicht alles. Was es da sonst noch gibt, das hört ihr hier in dieser sehr unterhaltsamen Stunde mit Peter Kunz.
Ein Podcast von SWR 3.
Nur in dem, was du richtig gelernt hast, Bauingenieur, hast du nie gearbeitet.
Das glaube ich auch besser so für alle, weil ich war ein sehr, sehr schlechter Bauingenieur. Ich habe das mal studiert, weil ich zur Berufsfeuerwehr gehen wollte in den gehobenen oder höheren Dienst. Und da bin ich bei den Bauingenieuren gelandet, aber ich war ein sehr untypischer Bauingenieur. Also ich bin, habe viele Talente, aber Formeln und Rechnen und so gehört nicht dazu. Aber ich habe es fertig gemacht.
Woher weißt du, dass du ein schlechter Bauingenieur bist oder warst?
Nee, ich glaube, das liegt einfach daran, wie ich so strukturiert bin und ich bin eher der Mann vorne, der durch einen brennenden Reifen springt, als einer, der sich in Statiken verliert und wir können alle froh sein, dass wir nicht über Brücken fahren, wo ich meine Finger im Spiel hatte.
Also bist ein echter Hesse auf jeden Fall. Geboren bist du in Offenbach.
Da solltest du doch nicht sagen. Offenbach ist ja die Stadt, über die ich immer Scherze mache. Ja.
Ich habe Freunde in Offenbach.
Ja, genau. Aber das kann ich
ja
immer.
Genau.
Ja. Nee, also Offenbach ist ja die Stadt, über die sich alle Hessen lustig machen. Und auch ich in meinem Programm, weil es einfach immer sehr gut ankommt, zumindest rund um Frankfurt. Und das kann ich dann aber immer entschärfen, wenn Leute mir an die Wäsche wollen, dass ich sage, ich bin ja selber da geboren.
Was gibt es denn für eine wirkliche Städtefeindschaft? Also zwischen Offenbach und Frankfurt?
Ja, ist ja die Frotzelei, also zwischen Frankfurt und Offenbach auf der anderen Mainseite. Frankfurt hält sich natürlich immer für was Besseres. Offenbach hat keine eigene Vorwahl, das ist ja auch 069 und ist natürlich von der Sozialstruktur schwächer als Frankfurt. Deswegen sagt man, das Offenbacher Kennzeichen OF steht für ohne Führerschein oder jetzt neu für Onlyfans. Und da kann man natürlich tolle Gags drüber machen. Und der Landkreis Offenbach, um das vielleicht mal zu sagen, das sind natürlich die Leute, die sind richtig gelackmeiert, weil die fahren mit dem Kennzeichen rum, aber haben mit Offenbach nichts zu tun. Und ich habe denen vorgeschlagen, sie sollten es doch umbenennen, zum Beispiel in ZDF zwischen Darmstadt und Frankfurt.
Aber Offenbach ist doch nicht zwischen Darmstadt und Frankfurt.
Nein, aber der Landkreis Offenbach. Jetzt gehen wir sehr in die geopolitische hessische Feinheit.
Ja, du siehst, ich decke die Schwächen deines Programms auf hier.
Nein, das ist schon richtig, weil der Kreis Offenbach liegt in der Tat zwischen Darmstadt und Frankfurt. An der A5. Bekannt aus von der Autobahnausfahrt Langenmörfelden.
Hat sich im Hessischen, und du bist ja auch Experte, Menschen ein bisschen hessisch zu vermitteln in Social Media, machst du ja Hessisch für Anfänger, entwickelt sich da noch ein bisschen was im Hessischen? Also sind da auch mal in den letzten Jahren neue Worte dazugekommen?
Also es wird natürlich viel verhessischt. Also die besten Ideen fürs Programm sind natürlich auch die du im Alltag aufschnappst. Wenn die Hessen anfangen mit diesem neuen Englisch, zum Beispiel ich war an der Fleischtheke, meine Frau hat gesagt, bring bitte marinierte Steaks mit. Und dann hat die Verkäuferin gefragt, busy speisi? Und habe ich gesagt, busy trinki und speisi, richtig? Und dann hat sie gesagt, nee, wolle sie es busy wärzisch. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, haben sie auch die passenden Soßen dazu? Und dann hat die gesagt, die sind hinne bei de Schmusis.
Super. Also Speisi.
Speisi und Schmusi und dann, genau. Also klar, aber das Hessische, da gibt es ja unheimlich viele Begriffe. Das ist ja auch sehr verwandt mit dem pfälzischen Dialekt und auch dem Rheinland-Rheinhessischen.
Ist es so? Mit dem pfälzischen?
Ja, ja.
Aller gut. Gibt es gut? Gibt es auch im Hessischen? Ne? Gut.
Ja, es meandert dann so. Wenn es ins Rheinhessische geht, haben wir natürlich wieder andere Begriffe. Aber so mein lieblingshessisches Wort ist der Babsack.
Der Babsack.
Damit kann man ja auch in Rheinhessen oder in der Pfalz punkten. Der Babsack, was viele nicht wissen, das ist das männliche Skrotum. Ja, wenn ein Mann, der nicht die Körperpflege so im Fokus hatte und das männliche Skrotum, können alle mal googeln, halt babbt am Oberschenkel hauptsächlich. Das ist der Babsack.
Ich muss gerade gucken, ob ich das nachvollziehen kann. Also,
wenn der Sack am Oberschenkel klebt.
Ja. Also gut, wenn man täglich duscht, passiert es nicht.
Genau. Ja. Aber das ist zum Beispiel so ein schönes Wort, Babsack.
Das Wort klingt mir so bekannt, ehrlich gesagt, Babsack. Ja. Gibt es das in einem anderen Zusammenhang noch? Nein, Babsack.
Nee, ich glaube, Bodo Lustig. Bach hatte mal ein Programm, das hieß Babsack.
Meint er das Gleiche?
Er muss das Gleiche meinen, weil das Wort ist urhessisch.
Ja. Was macht dein Jetlag? Hast du ihn schon wieder überwunden? Denn du kommst ja straight back from Chicago.
Oh mein Gott, das habe ich gesehen. Ja, sehr international.
Oder ist schon wieder ein bisschen?
Nein, ja. Ich war im Urlaub mit der Familie. Wir waren in den USA und aber der Jetlag ist überwunden. Ich bin auch so ein Typ, ich mache den Jetlag eigentlich nicht mit. Ich lasse den so ausfaden. Es gibt Leute, die dann mit Gewalt irgendwie versuchen zu schlafen und mit Gewalt aufzubleiben. Das mache ich alles nicht, sondern ich stehe dann halt auch schon mal um 4.30 Uhr irgendwie auf. Und wir waren in Las Vegas im Bellagio Hotel. Und da bin ich dann zum Sport gegangen, morgens um 4. Und das war ganz interessant, weil da saßen zum einen Teil noch die von der Nacht, so die Hangover-Fraktion mit Wodka Lemon. Und am nächsten Automat saß aber schon der US-amerikanische Rentner mit Rollator aus dem Trailerpark. Und die haben sich da so die Automaten in die Hand, gegeben.
Und hast du gewonnen?
Nee, ich habe nicht gespielt, um Gottes Willen.
Du hast nur beobachtet für dein Programm.
Genau, im Alltag kriegt man den besten Input.
In Chicago, warum seid ihr überhaupt nach Chicago? Ist ja erstmal ungewöhnlich. Also Las Vegas verstehe ich, wenn man so die totale Party möchte oder glitzern ohne Ende. Ansonsten ist New York immer die erste Wahl. Warum Chicago?
Ja, also diese Reise war geprägt von einem relativ opulenten Meilenkonto bei der Lufthansa, weil wir auch durch die Corona-Zeit immer dahin geflogen sind, wo es gerade ging. Die Superkraft meiner Frau ist Urlaube planen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal diese Meilen irgendwie vernichten. Und da kam dann die Reiseroute raus, Washington, Las Vegas, Phoenix und Chicago. Und die zweite Bedingung war, unser großer Sohn, der ist 16,5, der hat gesagt, ich fahre nicht mit, wenn ihr wieder dahin Fahrt, wo wir schon häufiger waren. Und dann kam so ein bisschen eine Reiseroute vorbei am Mainstream raus. Und meine Frau hat aber auch vor vielen Jahren mal in Chicago gelebt, eine Zeit lang. Kann ich sehr empfehlen. Tolle Stadt.
Oder? Die ist, glaube ich, sehr schön. Man hört das immer wieder. Ich habe auch in einem Film, habe ich das auch gesehen, und zwar Während du schliefst. Der spielt in Chicago.
Ja, also Chicago hat, das ist auf jeden Fall, wenn man da mal umsteigen soll oder will, also lohnt sich auf jeden Fall der See, Lake Michigan und zum Shoppen gut, viel Blues, Kultur und so, auf jeden Fall tolles Stadtbild, auch die Architektur.
Ja, aber am Ende sieht es ja doch auch nur aus wie in Frankfurt am Main.
Das stimmt, Hochhäuser haben wir in Frankfurt auch, das ist richtig, aber nicht den Blues.
Ich meine, gut, du als Vorsitzender einer Aktiengesellschaft hast natürlich ein Büro wie in Chicago. Oder wie viel der Stock bist du? Was ist dein Blick von ganz oben?
Nicht Offenbach, das war mir wichtig.
Guckst du die andere Richtung?
Wir haben in der Tat im Marienturm, so heißt der relativ neu, haben wir im 29. Stock ein Büro. Und da kann man den Main sehen und ich kann Richtung Darmstadt gucken. Die Stadt meines Herzens und sehe aber auch das Frankfurter Stadion. Das Lenken, das ist für mich dann nicht so doll, weil mit der Eintracht habe ich ja nichts am Hut, aber ja.
Du als Darmstädter, Stadionsprecher, der du ja mal warst. Wie bist du Stadionsprecher geworden?
Oh, das ist eine schöne Frage.
Und vor allem, wer war dein Vorgänger?
Ja, es gab so richtig keinen Vorgänger. Also die ganze Story, ich erzähle sie ganz kurz hier formatgerecht, damit die Hörer nicht wegpennen. Ich habe ein Lied gemacht über
Entschuldigung, formatgerecht. Im Podcast zum Beispiel gibt es kein Format. Okay. Im Podcast hast du Stunden. Erzähl mir die ganze Geschichte.
Okay, die ganze Geschichte ist die ganze Geschichte.
Aber nur das Interessante.
Genau, die ist sehr interessant. Also die Geschichte geht so. Ich habe ein Lied gemacht. Ende der 90er hatte ich eine ganz kurze, aber heftige Deutsch-Rap-Karriere. Kann man gucken bei Spotify und so als der Ingenieur.
Mit welchem Song zum Beispiel?
Darmstadt hieß der Song. Wir sind die Nummer 1. Darmstadt, nicht Frankfurt und nicht Mainz. Und ich hatte hier gute Kontakte zu SWR 3 damals. Und man hat mich eingeladen, das SWR 3 Rockcafé im Europapark einzuweihen mit diesem Song. Also, was ich nicht wusste.
Mit dem Song Darmstadt?
Ja, ich hatte, was soll noch, das ich hatte denn? Noch einen anderen. Es war die Live-Performance, die überzeugt hat. Und hinter dem Europapark-Café stand aber noch ein Ü-Wagen und SWF 3 hat es gesendet. Kurzum, ich hatte ein bisschen Öffentlichkeit mit diesem Song. Hab gesagt, ich kann ich den mal im Stadion da performen, wie man jetzt ja sagt.
Warst du Darmstadt-Fan, Fußball-Fan?
Ja, es ging so. Also ich war Darmstadt, von der Stadt war ich begeistert, weil ich habe da ja studiert und war gar nicht so im Fußball-Business und habe aber damals auch angefangen so zu moderieren, Radio und so. Und dann habe ich gesagt, kann ich das hier mal spielen? Da bin ich da hingegangen. 1998, Darmstadt ist aus der dritten in die vierte Liga gerade abgestiegen. Wir hatten 2.500 Zuschauer im alten Stadion und dann habe ich gesagt, ihr habt ja gar keinen Stadionmoderator so richtig. Und dann haben die gesagt, dann mach's doch. Und dann habe ich es gemacht.
Aber entschuldige bitte, ein Verein, der keine Ansage hat. Gut, vierte Liga dann, also damals.
Den gab's. Den Ansager gab's.
Den gab's schon.
Den gab's. Der saß oben unter der Tribüne in so einer Kabine.
Ja.
Aber ich war dann der Mann unten fürs Showbusiness auf der Laufbahn.
Okay.
Und dann bin ich 15 Jahre geblieben und habe noch die Aufstiege in die Bundesliga mitgemacht als Moderator bei diesen Live-Events dann, diese großen Aufstiegsfeiern. Und dann habe ich aber auch, irgendwie war dann auch mal Zeit zu gehen nach 15 Jahren, finde ich.
Warst du noch da in der Zeit, nein, da warst du nicht mehr, als die Kurve nach eurem jungen Fan, der verstorben ist, benannt wurde?
Jonathan Heimes kannte ich gut. Der war auch viele Jahre vorher schon da, kenne ich gut, kenne auch die Familie. Genau, der ist dann leider verstorben. Aber Jonathan Heimes habe ich noch mitbekommen.
Geil, die Kurve ist nach ihm benannt, oder?
Genau,
oder
die Südtribüne, die Fantribüne, genau.
Mhm. Ja. Sag mal, wenn du damals hingegangen bist und hast gesagt, hey Leute, ich möchte hier einfach mal für euch singen und ihr habt aber gar keinen Moderator, das spricht ja für ein großes Selbstbewusstsein. War das schon von Anfang an da oder wann kam's?
Ja, also selbstbewusst ist nichts, woran es mir mangelt. Und es ist ja, mein Comedy-Programm heißt ja auch nicht ohne Grund Akzeptanz durch Penetranz. Ja, man muss erstmal machen und dann sieht man, ob es irgendwie klappt. Und diese gewisse Wettkampfhärte, ja klar, habe ich schon immer mitgebracht. Man darf das auch nicht überbewerten. Im Stadion damals hat auch keiner zugehört. Machen wir uns nichts vor, wenn irgendjemand im Stadion ist und irgendein Dödel singt da irgendein Lied, man hört es kaum, man trinkt sein Bier, kleckert sich den Senf auf die Hose, aber wer da jetzt singt, das ist ja wurscht. Aber das war eigentlich schon immer mein Motto, einfach erstmal machen und dann schauen wir mal, was rauskommt hin.
Haben die denn den Darmstadt-Song auch genommen und haben den im Stadion regelmäßig gespielt? So wie bei meinem HSV, Hamburg meine Perle. Bist du der Lotto King Karl von Darmstadt?
Nee, das nicht. Aber der große Vorteil war ja damals, ich konnte ja das Musikprogramm bestimmen im Stadion, weil ich habe die CD immer gebrannt, damals in den 2000ern. Und da war natürlich, es gibt noch andere Smash-Hits wie Nur der Sportverein oder noch andere tolle Stadionklassiker. Heute laufen sie ab und zu und meine Kinder sagen dann immer, hey, guck mal, die spielen ein Lied. Da sage ich immer, ja, warum denn nicht, ja? Aber damals konnte ich das natürlich alles selber bestimmen. Das war natürlich auch viel, viel selbstbestimmter. Ja, in den 2000ern, wenn es geregnet hat, dann gab es kurz Blickkontakt zum Manager unten auf der Laufbahn und dann haben wir die ganze Gegentribüne zur Halbzeit auf die Haupttribüne geholt, damit die nicht nass werden. Aber nochmal, der Verein war ja dann auch fast pleite 2008. Das klingt jetzt alles lustig, wie ich das erzähle. Heute ist es schon besser. Auch wenn wir in der Bundesliga ordentlich verprügelt wurden jetzt.
Aber gut, aber in der zweiten Liga ist doch alles okay.
Also ja, wir hatten mal einen Spieler, der hat gesagt, sein Lebensmotto ist lieber Erster im Dorf als Letzter in der Stadt. Und das können, glaube ich, auch alle bestätigen, die in der zweiten Liga im Aufstiegsrennen sind. Das ist viel geiler, als in der ersten Liga vermöbelt zu werden von den Granden.
Das ist wirklich so, ne?
Ja.
Deswegen mein HSV spielt ja auch in der zweiten Liga und kommt nicht mehr wieder zurück in die erste. Auch wenn sie zwischendurch tollen Fußball spielen, auch richtig, richtig gut. Aber der Druck ist halt am Ende so groß, es reicht nicht für den Aufstieg. Aber irgendwie ist es auch gar nicht schlimm, außer dass die guten Spieler dann gehen. Das ist das Schmerzhafte.
Ja, das gibt den blöden Spruch, der HSV gehört in die erste Liga. Aber da gibt es ja ganz andere Vereine in der zweiten Liga, die auch in die erste Liga gehören. Da kann man ja mal in Hannover nachfragen, bei Hertha, Schalke, ja, Werder Nürnberg. Ja, gibt es halt ganz viele. Die zweite Liga ist nicht unattraktiv, aber vermutlich auch nur, wenn man selber gerade drin steckt.
Ja, du hast so viele Sachen gemacht. Also Stadionsprecher, du hast gerade schon erwähnt, dass du als Deutschrapper dann kurz mal unterwegs warst. Du bist Musikproduzent. Das Ding ziehst du aber durch, oder? Seit 100 Jahren mit deinem Projekt Morris Jones.
Na, ich bin ja ein Kind der 80er und aufgewachsen in einer Zeit, als die Synthesizer auf den Markt kamen, Italo, Disco und so. Und das war alles viel zu teuer. Ja, also ich habe von meinem Konfirmandengeld habe ich mir einen ersten Synthesizer gekauft. Ich wäre allerdings fast aus dem Konfirmandenunterricht rausgeflogen, weil ich auf der Kirchenorgel Jump gespielt habe von Van Halen. Konnte den Pfarrer dann aber überreden. Ich habe gesagt, ich brauche das Geld, ich muss hier mich konfirmieren lassen. Und das war aber alles viel zu teuer damals. Deswegen habe ich irgendwann auch aufgehört in der Teenie-Zeit dann und habe dann in den 2000ern, Ende der 2000er gemerkt, das kannst du ja jetzt alles am Rechner machen. Und sammle alte Synthesizer und produziere. Und das ist aber auch so ein wie am Gotthardtunnel Blockabfertigung. Ich habe da eine Musikphase, dann produziere ich 10 Playbacks und schicke die dann einem Sänger, der sie besingt. Also keine Sorge, ich singe nicht selbst. Und dann ist aber auch mal wieder Ruhe. Und dann, also Morris Jones, ich fand Peter Kunz ist sehr international, aber dann habe ich mir überlegt, Morris Jones klingt okay, das heißt, ist wahrscheinlich so ein englischer Name wie Franz Müller oder so, total beliebig.
Aber Morris Jones klingt schon nach ausgedacht, das ist nicht every Peter, Dick and Harry.
Ja, ja, genau.
Also wie das so heißt im Englischen. Ja. Also Morris Jones ist schon speziell.
Ist eine Mischung aus der Apotheke Doc Morris und Howard Jones, den ich immer gut fand.
Doc Morris kam viel später.
Ja, ich weiß.
Die haben sich nach dir benannt.
Kleiner Fun Fact, wenn man es googelt, stößt man auf einen Musikwissenschaftler, der irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts in Afrika irgendwie afrikanische Musik erforscht hat. Und es gibt einen Pub in Melbourne, da wollte ich irgendwann mal hin, der heißt auch Morris Jones.
Morris Jones, das ist aber ein Projekt. Ich habe mir das gestern nochmal alles durchgeguckt. Also immer etwas bis heute bringst du Nummer noch. Also, oder? Also
ja, wenn mich die Muße küsst, gehe ich in den Keller und produziere was in meiner Kreativhöhle und das ist ja relativ schnell. Aber Dieter Bohlen hat mal gesagt, er fängt 100 Lieder an im Monat und drei überleben. Bei mir ist es noch weniger. Also das manchmal gibt es den richtigen Anfang und dann entsteht was. Und da gibt es aber auch wieder Monate, wo nichts passiert. Aber ich habe in der Tat drei Alben gemacht und ist jetzt aber viel da, aber aktuell ist es jetzt nicht so heiß, das Thema.
Meist beachteter Titel ist aber You and Me. Oder?
You and Me, ja, 2011. Das war auch mal in den Radiocharts eine Zeit lang.
Und ja, aber immerhin.
Ja, ja, immerhin, absolut.
Ja.
Nein, aber ich hatte zum Glück nie den großen kommerziellen Erfolg, weil meine Unternehmerkarriere hätte das natürlich zerstört. Ich habe einen Plattenpromoter gehabt, der auch die Radiosender versucht hat zu überreden, das zu spielen. Dem habe ich immer gesagt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist ein Hit. Bitte kein Hit, weil wenn dann es heißt, ich habe jetzt hier 1000 Verpflichtungen. Das heißt, ich habe immer nur angetäuscht, aber nie so richtig durchgezogen. Aber wir haben auch live sind wir aufgetreten.
Und zwar vor 55.000 Zuschauern mit Morris Jones, You and Me, in deinem verhassten Frankfurter Stadion.
Nee, verhasst. Nein, also verhasst Hass, ist es nein nicht. Hass ist es nicht. Grüße nach Frankfurt. Das ist auch eine Frotzelei, wenn ich Darmstädter bin.
Nein, das ist ja auch ein wunderschönes Stadion. Das ist ja auch wirklich alles ganz toll. Aber damals war 2014, ne? Fußball-WM-Finale.
Das ist 10 Jahre her, muss man sich überlegen.
Ja, erst. Dass Deutschland gewonnen hat, glücklicherweise. Und wie war das? Vor 55.000 Zuschauern das Ding zu machen. Standest du am Sinti?
Ich stand an meinem Synthesizer, genau.
Playback oder live?
Ja, das ist alles Playback, kann man sich nichts vormachen. Also der Gesang war live, aber der Rest. Ja. Nee, das war natürlich toll. Das war das Public Viewing im Frankfurter Stadion zum WM-Finale. Eine 600 Quadratmeter große Videowand, kann man sich angucken auf YouTube. Gibt es so ein kleines Video dazu. Es ist natürlich so, der Sänger und alle Musiker sind mindestens 10 Meter von dir entfernt. Also wir haben uns fast anrufen müssen, um zu kommunizieren. Das war natürlich eine Riesenbühne. Und man muss auch so ehrlich sein, von den 55.000 Leuten waren 5 wegen mir da und der Rest natürlich nicht. Aber mit uns auf der Bühne Bülent Ceylan und Tim Toupé. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Aber war natürlich ein tolles Erlebnis, garniert mit Mario Götzes Tor.
Wo hast du es gesehen? Warst du auf der Tribüne oder vor einem Bildschirm, irgendwo im Inneren, im Green Room?
Nein, ich konnte es dann ganz normal gucken im Stadion, habe da gesessen auf irgendeinem Sessel und habe mich dann gefreut. Und das Problem ist natürlich, ich musste abbauen. Ich musste mein Gelärsch, wie der Hesse sagt, dann noch ins Auto räumen. Während alle anderen gegangen sind, habe ich Flight Cases danach geschleppt. Aber ich habe es gerne gemacht.
Wir verlassen das Show bis mal ganz kurz.
Ja. Das ist ja der Vorteil am Comedian, du musst keine Ausrüstung schleppen.
Ja, das stimmt. Du hast nicht mal einen Verstärker dabei und nix, ne?
Nee, Comedy, da brauchst du einfach nur ein Mikrofon und wenn dir das Publikum klein genug ist, brauchst du nicht mal dafür was.
Und du musst nichts teilen. Du kriegst die ganze Kohle für dich alleine.
Genau, die ganze 50 Mark
also
pro Auftritt.
Ja. Bevor wir dann in den Showbiz wieder zurückhören, ganz kurz zu den relevanten Dingen des Lebens nochmal. Du warst auch Rettungssanitäter, das ist richtig gut. Verlernt man da was? Also ich meine, du hast das wie lange jetzt nicht gemacht?
Ach, ich war immer im Blaulichtmilieu. Ja, ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr bis vor ein paar Jahren, war im Rettungsdienst ehrenamtlich und habe auch meinen Zivildienst da gemacht und während dem Studium verlernt. Ich sag mal, die Basics verlernt man nicht. Mein Fachwissen ist halt 15 Jahre alt. Aber ich habe so einen Rucksack im Auto, weil ich denke mir, wenn da mal irgendwas passiert, ich komme dazu. Ich habe auch einen Defi im Auto, so einen Halbautomaten übrigens. Also ich glaube, Leben retten könnte ich schon noch. Aber klar, in 15 Jahren ist ein bisschen was passiert, aber es sind ja nur die Basics. Es ist ja so, auch wenn die Leute das hören, gesunder Menschenverstand hilft ja schon. Wenn einer nicht schnauft, wobei heute macht man ja nur noch Herzmassage, wird ja gar nicht mehr beatmet.
Ja. Kannst du auch noch desinfizieren?
Ja, kannst du das auch noch? Ich wusste, dass das Stichwort kommt. Ich habe eine Ausbildung, du willst darauf hinaus, dass ich staatlich geprüfter Desinfektor bin.
Ja, ich las davon. Hätte ich jetzt als nächstes erwähnt, genau. Was ja auch cool ist.
Ja, genau. Habe ich während des Zivildienstes gemacht, staatlich geprüfter Desinfektor. Und ich dachte immer, wenn mal so eine große Pandemie kommt oder so, eine große Seuche und es muss viel desinfiziert werden, dann rufen die dich an, weil das Gesundheitsamt hat damals die Nummern gespeichert. Aber selbst bei Corona hat keiner angerufen, also kann nicht so wichtig sein.
Zu lange her?
Genau. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, also es hat sich keiner erinnert, dass ich es bin, war ich dann auch nicht böse drum.
Da hätte man dich auf jeden Fall gebraucht.
Wichtig ist immer Hände waschen. Das ist immer das Wichtigste.
Ach, sag an.
Kleiner Dad-Rat hier von mir.
Was hast du desinfiziert?
Na, damals ging es ja darum, im Rettungsdienst, wenn man Patienten mit Infektionskrankheiten gefahren hat, muss ja der ganze Rettungswagen oder Krankentransportwagen desinfiziert werden. Das sollte natürlich schon fachgerecht gemacht werden, wenn Oma Müller dann wieder einsteigt mit einem gebrochenen Schenkelhals, dass sie sich dann nicht eine Tuberkulose einfängt.
Gut, aber irgendwann hast du ja das Ganze, vor allem deine Arbeitsstelle, hast du wirklich eingetauscht gegen irgendwas mit Mikrofon. Fortan nur noch irgendwas mit Mikrofon und warst dann auch mal beim Radio zwischenzeitlich und hast ein Lokalradio in Darmstadt aufgebaut und sogar das Jingle produziert. Spielen die das heute noch?
Die spielen das heute noch.
Aber immer noch das gleiche Jingle.
Ja, ja, das Radio Darmstadt, 103,4 in Darmstadt.
Bisschen modernisiert wenigstens.
Ja, nee, es ist irgendwie noch die junge Stimme von mir vor 30 Jahren. Ich habe denen auch immer gesagt, oder 25 Jahren, ich habe gesagt, ich kann euch ja mal was Neues einsprechen, aber irgendwie läuft es damals. Haben wir das noch auf Minidisc, haben wir das dann noch reingeschoben. Das war natürlich eine gute Schule, um das Radiohandwerk zu lernen, die Moderation zu lernen. Hatte halt keiner gehört, so ein Bürgerradio. Aber wer mal ins Radio will, dann klappt es vielleicht nicht gleich mit dem Volontariat hier im Haus. Aber so ein Bürgerradio, da kann man hingehen und kann sehr viel lernen.
Mhm. Was hast du gespielt beim Bürgerradio? Was hast du den Leuten da verkauft? Denn da darf man sich ja oft wirklich absurde Sachen ausdenken. Und thematisch, musikalisch, da ist ja ganz viel erlaubt.
Ist alles erlaubt, ist auch so gewollt. Also das typische Programm war, es gab, sagen wir mal, eine Live-Übertragung von irgendeinem Tischtennisturnier. Und bevor dann der Mitschnitt der Stadtverordnetenversammlung gesendet wurde, habe ich Hot AC-Radioformate dort reingehauen, Ende der 90er, Anfang der 2000er, dann da rausgeballert. Das hat zum Teil in der ganz linken Fraktion des Senders für Irritationen gesorgt. Ich hatte eine Talkshow, die hieß nicht Talk mit Tees, sondern Kunststückchen. Mhm. Und da hatte ich natürlich den Luxus, mir auch Leute einzuladen, die Bock hatten, 2 Stunden sich zu produzieren, also wie du jetzt heute mit mir. Hab dann wahnsinnig mein Netzwerk auch aufgebaut damals. Und genau, das war so die Radiozeit. Dann war ich ja noch beim MDR, habe das Nachtprogramm gemacht und MDR Live, das war der Vorgängersender von MDR Jump.
Ja. Wofür steht AC nochmal? Ich vergesse das immer.
Adult Contemporary.
Weil mir fällt immer Alternate Current nur ein von AC/DC, ja. Gleichstrom, Wechselstrom. Und ich denke jedes Mal, wenn ich das irgendwo höre, wofür steht AC nochmal?
Ja. Hot AC, Adult Contemporary. Immer ganz vorne.
Erwachsene Musik.
Erwachsene Musik, genau.
Erwachsene Musik aus der heutigen Zeit. Es gab da noch eine wichtige Episode in deinem Leben auf dem Weg zum Comedian. Das war Moderator, muss mal gucken, wo man das Wort betont. Wie ist das beim Motorrad? Sagst du Motorrad oder Motorrad? Ich weiß es bis heute nicht.
Motorrad.
Du sagst Motorrad?
Motorrad, ja.
Okay, ich sag, glaube ich, Motorrad.
Ja.
Was ja auch viel mehr Sinn macht.
Ich glaube, beides ist möglich.
Ich glaube auch.
Heute kann man ja viele Dinge wählen und für sich selbst bestimmen und außer mit welcher Heizung man so heizt zu Hause. Aber ansonsten ist ja vieles heute möglich und ich glaube, Motorrad und Motorrad ist noch eine Sache, da ist noch nichts reguliert.
Nee, ich frage mich, ob der Duden da was vorgegeben hat. Ich weiß es nicht. Aber wie ist es mit Aquaplaning?
Aquaplaning
oder Aquaplaning? Bis heute hat es keiner irgendwie mal geklärt.
Nee, es gibt ja auch nur 5 Wörter, die mit NF zum Beispiel enden. Also es ist schon, die deutsche Sprache ist toll.
Okay, NF. Hanf, Senf.
Ja.
Es gibt noch 3 mit
Genf,
NF.
Die Stadt Genf.
Okay, Genf.
Die Zahl 5.
Stimmt.
Und dann gibt es noch einen, das ist jetzt für Proleten und Schlaumeier, einen Fluss, Benf heißt der, glaube ich. Das ist ein Fluss in der Schweiz. Kann man googeln.
Ah.
Unnützes Halbwissen.
Okay.
Wobei, jetzt haben wir es hier erzählt, jetzt kann man damit nicht mehr so punkten.
Das ist Vollwissen. Du warst auf jeden Fall Moderator, Wahlkampfmoderator für die SPD. Damals Wahlkampf von Gerhard Schröder, der Kanzler werden wollte. Wenn man das macht, dann muss man aber auch dahinter stehen, oder? Also ich meine,
Ich fand die SPD damals cool. Das war
cool sogar. Wann hat schon mal jemand diesen Satz gesagt? Ich fand die SPD cool.
Ja, damals fand ich die SPD noch cool. Damals war der Gerd ja auch noch okay. Heute ist er ja ein bisschen falsch abgebogen, leider. Damals war das ja ein richtiges Pop-Format. Also wir waren 4 Moderatoren. Frank Buschmann war einer davon.
Nein.
Holger Pfand, der Fußballkommentator meiner Wenigkeit und einer, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und es ist ja wie so eine Tour gewesen damals. Die SPD, muss man sich vorstellen, damals der erste Wahlkampf 98 war mit Helmut Kohl. Da war eine Blaskapelle auf der Bühne und die hat die Nationalhymne gespielt.
Was heißt dein erster Wahlkampf?
Ja, das war 98. Ich habe ihn ja begleitet sozusagen von 98.
Aber nicht den Helmut halt. Du meinst,
nein.
Das war der gegen Helmut Kohl.
Genau.
Das als war großer Konkurrent. Und wer hatte die Blaskapelle?
Der Kohl hatte die Blaskapelle.
Okay.
Kohl hatte die Blaskapelle und Schröder hat voll auf Entertainment gesetzt. Die hatten Videowände und hatten auch immer Live-Acts. Also da waren so Live-Acts wie Heinz-Rudolf Kunze, Spider-Murphy-Gang, Roland Kaiser war mal da, Nena ist sogar mal aufgetreten. Mhm. Der hat wirklich riesen Show gemacht und da waren in Innenstädten, also Stuttgart, Messehalle 10, waren 13.000 Leute. Ja, und diese ganzen Hallen, die sonst von Wetten, das bespielt wurden, waren dann plötzlich Bundestagswahlkampf. Es war ja das große Thema auch und so ein richtiger Hype. Und dann die großen Innenstädte, München Marienplatz oder auch hier im Sendegebiet, alle großen Innenstädte wurden bespielt. Das war so eine richtige Tour. Und wir hatten immer einen Tag Moderation. Der Kanzler hatte ja so einen Puma-Hubschrauber von Grenzschutz. Der hat immer um 17 Uhr einen Auftritt gehabt. Und dann ist er mit dem Puma in die nächste Stadt geflogen um 20 Uhr, als er dann Kanzler war. Und wir als Moderatoren waren zu viert dann immer abwechselnd unterwegs. War schön, waren 4 Wochen Vollgas.
War erfolgreich, also dieser Wahlkampf, ne? 98.
Genau,
es war erfolgreich. 98, er wurde Kanzler.
Genau, wurde Kanzler.
Du hast ihn zum Kanzler gemacht. Du hast ihn zum Kanzler moderiert.
Prioni-Anzug und die Zigarre damals. Aber war ein cooler Typ, auch ein toller Redner, von dem man sich viel abgucken konnte. Ich weiß noch, wir standen mal in Bonn vor dieser Schlosswiese und da waren auch 15.000 Leute und dann hat irgendwie war ein Kind verloren. Er hat schon angefangen mit der Rede und ich habe auf Blickkontakt bin ich dann auf die Bühne und wir müssen nochmal unterbrechen, hier gibt es ein Kind, da hat er gesagt, nö, dann bringt das Kind mal zurück, nicht, dass er bei der CDU landet, ja. Und er hat schon Humor, war super schlagfertig und das war schon ganz lustig.
Ja. Franz Müntefering, auch ein leider legendärer Moment, hatte einen Schwächeanfall. Du warst derjenige, der ihn aufgefangen hat.
Ich war derjenige, der ihn aufgefangen hat. In Homburg an der Saar.
Richtig, in Homburg an der Saar.
Homburg an der Saar, Rheinland-Pfalz. Viele wissen es nicht, die weiter weg sind, weiter weg wohnen, denkst du im Saar? Nee, das war eigentlich ein totaler Durchschnittsauftritt. Ich dachte noch, das wird jetzt hier so eine Geschichte, 300-400 Leute in der Fußgängerzone in Homburg an der Saar. Toller Sommertag. Ich stand hinten an der Biergondel, weil ich wusste ja, wie lange die reden. Und habe dann irgendwie gemerkt, der redet aber unrund heute, der Franz. Und bin dann hinter die Bühne. Und es ist natürlich auch ein Hochsicherheitsbereich. Es kann natürlich auch nicht jeder da rein. Ich als Moderator schon. Und habe mich dann so intuitiv hinten hingestellt. Und dann sind ihm irgendwann die Knie weggesackt. Und ich habe ihn aufgefangen. Und ich war froh in dem Moment, dass es nicht Helmut Kohl war, weil ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Franz Müntefering jedenfalls. Wir hatten eine Ärztekapelle da, die vorher aufgetreten ist. Die haben ihn dann versorgt hinter der Bühne.
Urologen?
Das weiß ich nicht.
Also, es gibt eine berühmte Urologenband.
Ja, vielleicht waren die das sogar, keine Ahnung. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Ich habe ihn ein paar Tage später in Würzburg dann wieder getroffen. Aber ich hatte einen Bekannten, der bei Spiegel Online gearbeitet hat. Der hat gleich meinen Namen veröffentlicht und die Bild hat mich dann auf die Titelseite gepackt. Da war ich dann allerdings Bodyguard.
Naja, gut, Bodyguard ist.
Jeder hat seinen Forrest Gump-Moment. Meiner war Forrest, war der Bodyguard von Franz Müntefering.
Also, wie fandest du das, als du das gelesen hast?
Ja, es ist natürlich.
Fühltest du dich da gut?
Ja, ist natürlich schon ein Schmunzler, aber ich sag mal, der Anlass war natürlich ernst. Zum Glück ging es ihm dann wieder besser. Also das muss man ja auch mal sagen, wenn da einer auf einer Bühne vor der deutschen Öffentlichkeit irgendwie ohnmächtig wird, ist natürlich auch nur begrenzt witzig. Wollte ich dann auch nicht ausschlachten und habe auch da keinerlei Statements abgegeben. Aber es war schon mal interessant, wenn dann plötzlich alle Telefone klingeln und jeder will dann irgendwie von der Springer-Presse irgendwelche Zitate von dir, die ich natürlich nicht abgegeben habe. Ja. Zum Glück ging es dann wieder besser. Also das war dann wirklich nur eine Kreislaufschwäche.
Wie hast du diesen Politikerjob damals erlebt? Du warst ja 4 Wochen lang hautnah dran und es ist eine Tretmühle. Es ist wenig Schlaf. Es hat ja auch einen Grund, dass Franz Müntefering da kollabiert ist dann an diesem einen Tag. Wie hast du Politiker so hautnah erlebt?
Sehr menschlich. Ich habe ja, so ein Wahlkampfauftritt war ja immer so aufgebaut, dass du aus den Wahlkreisen, aus der Umgebung immer den Kandidaten geschickt bekommen hast, der auch vorher in einem Interview sich präsentieren durfte. Da saßen Leute, die zum Teil schon in Ministerämter waren und so, die dann genau relativ unsicher auch abstimmen wollten, was jetzt gefragt wird. Und ich habe da ja nie einen in die Pfanne gehauen. Ja, ich habe das immer vorher alles besprochen und die haben sich dann gewundert oder haben es auch gar nicht gemerkt, dass sie die gleichen Fragen gestellt bekommen haben wie 10 Minuten vorher in der Garderobe. Aber da gab es schon viele, die auch echt nass geschwitzt auf die Bühne gegangen sind. Aber es ist schon eine ziemliche Tretmühle. Aber wer es schon mal geschafft hat, Bundestagskandidat zu sein oder auch Mitglied des Bundestages, das sind ja schon die, die weit vorne sind. Das richtige demokratische Engagement findet ja eigentlich in den Ausschüssen statt. Ich habe dann auch mal überlegt, also jetzt hast jetzt ja super Kontakte, solltest mal in die Politik gehen, aber das habe ich gleich wieder gelassen, weil ich würde keine Woche ohne Skandal mit meiner großen Klappe da irgendwie überleben und man muss froh sein um jeden, der es macht, muss man ehrlich sagen, auch um die Demokratie zu stärken. Ich wäre der völlig falsche Mann, um irgendein Amt zu übernehmen.
Der Name Peter Kunz allerdings ist eher Politiker als Comedian.
Das ist richtig.
Muss man auch so sagen, Peter Kunz, das klingt wie ein Politiker.
Klingt wie ein Ministerpräsident aus dem Boomer-Regal. Es gab ja noch den Peter Kunz, den langjährigen ZDF-Korrespondenten in Singapur. Oh. Und habe ich mal getroffen am Flughafen und dann haben wir gemeinsam gelacht, weil es gab mal ein Werbeplakat, Peter Kunz macht Bundestagswahlkampf. Das hing in Wiesbaden und der Intendant vom ZDF lag unterm Sauerstoffzelt, weil er jetzt dachte, sein Heute-Korrespondent macht jetzt Bundestagswahlkampf. Das konnte dann aufgeklärt werden.
Ja, was warst du?
Ja, ich war das, klar.
Aber warum warst du auf dem Plakat?
Ja, ich hatte da einen gewissen Namen in der Region.
Alter, du warst auf dem Plakat?
Ja, man hat mich da, ich weiß auch nicht, vielleicht wollte man die letzten Wähler irgendwie noch anlocken mit mir als Moderator.
Aber, witzig, aber woher kannten dich Leute zu dem Zeitpunkt? Also, man hat ja Werbung mit dir gemacht.
Ja, ja, gut, das kannte man, der Moderator, bekannt aus Keiner weiß es. Ich sitze ja auch heute hier.
Von Radio Darmstadt.
Das war Mischung aus Musik und
witzig.
Ich sitze ja auch hier und keiner kennt mich. Alle fragen sich, wer ist dieser Peter Kunz? Habe ich auch noch nie gehört.
Nur du warst im Quatsch-Comedy-Club. Entschuldigung, also ich meine, da kommen wir auch noch zu. Ja, aber selbst Peter Hinz klingt, Peter Hinz war ein Politiker. Ja,
Peter Hinz ist doch jetzt Bahnvorstand.
Peter Hinz ist das der so katholisch war?
Genau, Peter Hinz war doch der Pfarrer von der Angela.
Pfarrer, genau.
Genau, und Peter Hinz. Den habe ich auch mal getroffen mit der Angela Merkel zusammen. Kleine Geschichte, als ich beim MDR war, hat man mich mitten im Sommerloch wir hatten einen MDR-Verkehrsflieger, wo ich freitagmittags immer über die Autobahn geflogen bin und habe mit einem alten D-Netz-Koffertelefon Verkehrsmeldungen durchgegeben, wo gerade Stau ist. Und mit diesem Ding hat man mich an die Ostsee geschickt, nach Rügen, wo Helmut Kohl einen Fototermin gemacht hat. Und da war auch Angela Merkel und Peter Hinz vor Ort. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Spannend war nur, dass ich auf der Hinfahrt zum Flughafen mit 173 im MDR BMW geblitzt wurde in der 100er-Zone. Und dann damals hatte ich so einen Kassettenrekorder, diese Porties, da hat man mit Kassettenrekorder noch aufgenommen. Und ich wurde da kam zurück und die Kassette war leer, weil ich hatte die Play-Taste nur gedrückt. Weil mich hatte diese Blitzer-Experience auf der A14 bei Halle hat mich so aus dem Konzept gebracht. Ich dachte, scheiße, jetzt der Lappen weg. Und dann habe ich wirklich nur die Play-Taste gedrückt, statt die Aufnahme. Taste. Ganz schön blöd. Ich hatte dann auch Sendeverbot 4 Wochen.
Oh, wirklich als Strafe?
Ja.
Wo gibt's denn das?
Ja, das gab es da noch. Ja. Gut, die haben mich mit dem Flugzeug dahin fliegen lassen. Alles, was rauskam, war irgendwie eine leere Kassette. Also.
Oh Gott. dieses Hamsterrad, hast du auch gemerkt, dass Politiker das aber auch wirklich brauchen manchmal? Also, dass sie diesen Stress auch brauchen? Oder ist es immer Opfer?
Ach, ich glaube, Politiker entscheiden sich ja bewusst irgendwann in den Einstieg in diese Szene und geraten da auf die schiefe Bahn und dann geht's einfach nur nach vorne. Das ist ja auch ein bestimmtes Naturell, an die Macht zu kommen. Ja, das musst du wollen, da musst du dich durchkämpfen. Einer, der da zart beseitet ist, der wird's nicht über den Kreistag hinaus schaffen. Ja, und Wahlkämpfe, das ist ja wirklich ein hartes Brot. Und gerade auf der unteren Ebene, da samstags in der Fußgängerzone zu stehen mit, weiß ich nicht, Bleistiften und Rosen. Also wer sich bis da vorne hingekämpft hat, das sind, glaube ich, auch bestimmte Typen. Und die wollen es dann auch. Die sind dann auch komplett im Film. Das sind ja Leistungssportler im Prinzip in ihrem Metier. Das Problem ist nur, dass die sogenannte viel zitierte Lebenswirklichkeit häufig auf der Strecke bleibt und man dann in seinem Politiktunnel ist und das Handeln, glaube ich, häufig vom nächsten Sieg, nächsten Wahlsieg bestimmt ist und das Bild fürs große Ganze ist auch mal leicht in diesem Politik-Konkon, Kukun, nächstes schwieriges Wort, auch mal verloren geht.
Du warst dann aber Teil eines, ich glaube, vierköpfigen Teams, was dann so in diesen SPD-Polit-Shows auch die Politiker dann auch rhetorisch ein bisschen begleitet hat. Was hast du denen gesagt? Was hast du den Politikern mitgegeben an Tipps?
Naja, also rhetorisch begleitet, weiß ich nicht. Es hat sich beschränkt auf die Vorgespräche.
Habe ich gelesen halt. Ja. Habe ich in einem seriösen Artikel gelesen.
Ja, okay.
Begleitete rhetorisch. Ja. Und ich fand, das klang sehr gut.
Okay, das ist ja toll, was ich alles gemacht habe.
Das klang so wie so ein Typ, der auch irgendwo an der Hochschule mal als Dozent tätig sein könnte.
Ich wollte mal Rhetorik in Tübingen studieren, aber das war mir dann zu wissenschaftlich damals. Also es ist sicherlich übertrieben, aber man hat sie natürlich ein bisschen an die Hand genommen, was ich vorhin schon erzählt habe. Menschen, die jetzt nicht die Erfahrung haben, vor 10.000 Leuten zu sprechen, denen einfach vorher zu sagen, meiner Frau würde ich sagen, vertrau mir, komm einfach auf die Bühne und begeb dich in meine Hände und ich werde dich, wir haben ein Vorgespräch, du bekommst dann das an Fragen serviert, was du kognitiv schon mal eben beantwortet hast und kannst dich auf mich konzentrieren und vergesst die ganzen Leute da draußen, wir unterhalten uns jetzt einfach. Es ging mehr um so ein Coaching, auch so Dinge, wie halte ich das Mikrofon, dass die Leute mich auch verstehen, auch so ganz einfach technische Basics. Aber okay, ich habe jetzt keine Seminare da gegeben.
Das ist ja auch nicht rhetorisch, also nee, das ist ja nur technisch fast schon. Und wenn man das gewusst hätte, dass du technisch jetzt nicht so der Allerhellste bist und manchmal auch wirklich nur die Play-Taste drückst statt Record, weißt du, dann hätte man dir diesen Job mit Mikrofon nie gegeben.
Genau, dann hätte es nie gereicht für die SPD.
Es ist ja alles gut gegangen.
Ja.
Du hast ja den Gerhard zum Kanzler gemacht damals.
Genau. Ich habe ihn aber auch wieder dann aus dem Amt begleitet, weil 2005 war es ja dann vorbei. Und da hat er ja noch die legendäre Diskussion mit der Angela Merkel dann gehabt in der Elefantenrunde, wo er gesagt hat, ja gut, ich habe zwar nicht die Wahl gewonnen, aber die Bürger ist ja ganz klar, die wollten hier mich. Es war doch diese bisschen Trump-Züge waren das dann schon damals.
Wo warst du in dem Augenblick? Warst du mit dabei im Studio?
Nein, ich war nicht im Studio. Nein. Ich war immer bei den Wahlkampfabenden, war ich dann immer im Willy-Brandt-Haus eingesetzt. Da hat dann ein Truck gestanden und gab es auch so eine Pressebühne. Das habe ich bespielt, zumindest 2002.
Ja.
Und das war ein Wahlsieg. Da hat ja erst Stoiber gedacht, er gewinnt. Das war ja auch verrückt. Und hat den legendären Satz gesagt, er öffnet jetzt ein Glas Sekt. Und dann war aber gegen 23 Uhr klar, die SPD, Rot-Grün hat gewonnen. Und dann gab es dann im Willy-Brandt-Haus gibt es oben so einen Saal, da war dann Udo Lindenberg vor Ort. Also hat sich schon auch die Künstlerszene, hat sich dann so ein bisschen um die SPD da versammelt. Und das waren eigentlich immer tolle Events, die gemacht haben. Heute ist ja nicht mehr so mit der SPD. Heute weiß ich nicht, wer heute noch kommen würde.
Hast du auch mit Roland Kaiser damals getrunken bei einer dieser Veranstaltungen?
In Braunschweig saßen wir in der Tat auf dem Marktplatz in Braunschweig, gab es so ein Wirtshaus und es war einer der wenigen Momente, da hatten wir viel Zeit. Schröder war zu früh, Kaiser war schon da, ich war auch da, da saß man dann hinter der Bühne, sehr netter Mann. Mhm. Auch der reüssiert ja wieder aktuell.
War der jemals weg?
Ja, ich fand, als er die Lunge getauscht hat, war er ja schon mal weg. Aber jetzt ist er ja wieder, ist er wieder en vogue.
Ich frage auch nur deshalb nach Roland Kaiser, weil er natürlich ein sehr prominentes SPD-Mitglied ist und weil er erst vor kurzem auch wieder mal erzählt hat, dass er ja mal bei Willy Brandt auf dem Schoß saß, weil seine Mutter Rheinmacherfrau war, dort im, ich weiß nicht, damals hieß es noch nicht Willy Brandt-Haus, wie hieß es vorher? Wie ist das Willy Brandt-Haus vorher? Oder gab es das noch gar nicht? Nee, das gab es noch gar nicht.
Ja, das wurde ja neu gebaut.
Das wurde neu gebaut. Ja, auf jeden Fall in dem großen SPD-Haus, da war die Mutter Rheinmacherfrau und kannte Willy Brandt dann auch dadurch so ein bisschen.
Bonn irgendwo ein Haus, oder? Also die
so wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, er saß, so erzählte seine Mutter, er ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt, aber zu 90%.
Ist eine gute Story.
Es ist auf jeden Fall eine gute Story.
Damals hieß er auch noch Ronald Keiler, glaube ich, weil das ist ja sein bürgerlicher Name.
Ach,
Ronald
Keiler. Natürlich. Und er saß bei Willy Brandt auf dem Schoß. Das Bild ist schön. Das Bild ist schön.
Ja.
So, ja, also wenn wir gleich hier vorbei sind, dann geht's für dich weiter mit der Arbeit, denn du bist ja im Immobiliengeschäft, Immobilienberater und sowas, also du hast aber was richtig Seriöses. Nützt dir das Bauingenieurwesen, auch ein blödes Wort, Bauingenieurwesen, nützt dir das was? Nee, für den Job? Nicht wirklich.
Na, ich bin Projektentwickler, das heißt, unser Unternehmen entwickelt Immobilienprojekte und es nützt mir eher, die Comedy-Ader nützt mir eher im normalen Job was, denn man kann doch in vielen Verhandlungen irgendwie das Ganze mal auflockern, wenn man Sinn für Humor hat oder mal gemeinsam lacht, und die Leute arbeiten natürlich auch lieber mit jemandem zusammen, der irgendwie auch mal einen Gag bringt, muss natürlich im Rahmen bleiben, aber das hilft dann eher im, sag ich mal, Kontakte knüpfen, im Networking und so, dass man jetzt keine Scheu hat, irgendwo anzurufen und das Eis irgendwie aufzutauen. Das hilft dann eher umgekehrt.
Also es ist ein richtiger Job auf jeden Fall, den du hast. Und parallel aber bist du den meisten wirklich bekannt als Comedian. Seit knapp 5 Jahren. Wie hat es angefangen? Wo war der allererste Auftritt?
Also der allererste Auftritt war in Wiesbaden in einem Jugendzentrum, wo es war eine Open Stage, wo jeder hingehen kann. Und da stand eine 6-köpfige Blueskapelle auf der Bühne, hat ein 12-minütiges Lied gespielt. Ich hatte 2 Kumpels dabei. Irgendwann war die Blueskapelle fertig. Die sind ins Publikum gegangen und ich bin auf die Bühne. Und das war dann mein Publikum, weil außer uns war keiner da. Und es war natürlich überhaupt nicht lustig. Also ich habe irgendwann mal gesagt...
Aber du dachtest, du bist lustig.
Ja, ich dachte, ich wäre viel lustiger. Das muss man dazu sagen. Also wie kam es erstmal dazu? Ich habe das Musikding war so ein bisschen durch für mich zu der Zeit. Und Stadionsprecher war ich auch nicht mehr. Und habe ich gesagt, also Bühne fehlt dir schon. Mach doch, schreib doch ein Buch. Und dann wollte ich irgendeinen Thriller schreiben. Und habe schon die Strafprozessordnung leicht erklärt gelesen. Und Storytelling, 2 Bände, wie schreibe ich einen Krimi? Und habe mir dann aber gesagt, nee. Also meiner Frau habe ich gesagt, du hast jetzt 10 Jahre dir hämmernde Bassdrums angehört aus dem Keller. Ab jetzt brauche ich komplette Stille. Ich bin jetzt Schriftsteller. Und alle haben sich an die Stirn gegriffen. Bitte nicht das auch noch. Es kam dann aber dazu, dass wir waren mit Freunden essen, habe gesagt, jetzt bin ich Comedian.
Achso, jetzt bin ich Comedian.
Ja, ich dachte ja, ich bin Moderator und finde mich selber mega witzig. Das muss ja eigentlich, das ist ja nur also eine Formsache, jetzt Comedian zu sein, was natürlich eine völlige Fehleinschätzung war.
Du warst aber immer einer, der schon mal seine Kumpels zum Lachen gebracht hat oder auch Klassenkasper. Das schon.
Kasper würde ich unterschreiben, das schon. Ich war jetzt aber nie der, also ich dachte, ich bin der legitime Nachfolger von Harald Schmidt, weil ich bin ja Moderator, Stand-up, ja gut, wusste ich nicht so genau, was es sein soll, aber auf jeden Fall, ich bin jetzt lustiger Moderator und jetzt denke ich mir Sachen aus und jetzt gehe ich auf die Bühne und erzähle lustige Sachen. Aber ich muss sagen, die ersten 100 Auftritte waren wirklich hart.
100.
100, vor allen Dingen für das Publikum, weil es halt nicht lustig war. Weil, das Handwerk Humor muss man lernen und man muss seine Bühnenfigur erstmal entwickeln. Wie bin ich, ja?
Ja, was war einer deiner ersten Gags? Also die auch wirklich nicht lustig waren.
Nein.
Ja, aber komm, du weißt ganz genau, mit welchem Gag du als allererstes damals in Wiesbaden auf die Bühne gegangen bist.
Ich hatte eine ganz krude Nummer. Das waren irgendwelche Jokes zum Thema Supermarkt, Einkaufen im Supermarkt. Und es mündete dann in irgendeine Story über die Freiwillige Feuerwehr, bei der ich ja war, mit irgendein paar Karlauern zusammenkopiertes Zeug. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann beim zweiten Auftritt, weiß ich noch, war ein erfahrener Kollege. Und da hat keiner gelacht. Und dann habe ich gesagt, oh, das Publikum ist aber hart hier, heute lacht keiner, die haben gar keinen Sinn für Humor. Und dann ist der auf die Bühne gegangen und die Leute sind ausgeflippt. Also das war, das Publikum ist nie schuld. Das ist ja auch das Schöne im Vergleich zur Musik, wenn du eine mittelmäßige Band spielt ein Lied, die Leute klatschen netterweise.
Genau.
Bei Comedy ist es so, du stirbst, wenn der Joke nicht gut war, stirbst du, weil keiner lacht. Aber wenn die Leute lachen, weißt du, es war ehrlich. Mein Lachen ist ja eine Übersprungshandlung.
Applaus ist im Prinzip für den Comedian gar nicht so viel wert, ne? Also man nimmt den Applaus, aber Es ist keine Aussage.
Ja.
Applaus bedeutet eigentlich nichts. Es sind die Lacher.
Genau. Applaus ist die Steigerung. Der spontane Lacher, wenn das Publikum komplett spontan lacht, dann ist es viel wert. Und es kann dann allerdings schon noch getoppt werden, wenn man den Gag stehen lässt und die Leute sich so freuen beim Auslachen, dass sie dann noch losklatschen.
Was hast du gelernt denn? Denn du hast gesagt, das ist ein Handwerk. Das muss man lernen. Du hast 100 Auftritte gebraucht. Was konntest du dir abgucken von dem Typen, der nach dir auf die Bühne ging, bei dem plötzlich alle lachten, im Gegensatz zu dir?
Na, es gibt so ein paar Regeln, wann lacht man. Also man lacht ja immer dann, wenn man Dingen eine doppelte Bedeutung gibt oder wenn man die Menschen überrascht. Dann belohnt sich ja das Gehirn, jetzt mal psychologisch betrachtet, für die Erkenntnis, so hat das gemeint. Ja, und da gibt es eben ein paar Grundregeln, so die Regel der 3 zum Beispiel. Ja, also ich sage dann immer, ich war ein schlechter Bauingenieur. Es ging bei mir bei den Grundrechenarten los. Addition, Subtraktion, dann kam direkt Frustration. So, und das ist zum Beispiel so ein Ding, da kommt schon mal der eine oder andere Schmunzler. Ja. Oder man macht eine Prämisse, zum Beispiel enttäuscht oder überrascht die Leute dann mit einem völlig anderen Take. Also Beispiel, bleiben wir mal beim Ingenieur. Ich sage, ich hatte echt total Respekt vor den 8 Semestern Studienzeit. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es waren eigentlich die 12 schönsten Jahre meines Lebens. So, und das sind einfach so Techniken, den Alltag, sein Leben auf die Bühne zu bringen, dass es einem die Leute noch abkaufen, dass es jetzt nicht irgendeine Fantasiegeschichte ist. Ich bin jetzt nicht Paul Panzer, der mit irgendeinem Spaßdialekt mit einer Rolle kommt, sondern ich spiele ja mich letztendlich. Und das ist ein feiner Grad, auch diese Bühnenfigur. Wer bin ich? Ich bin ein Typ, der ist 52 Jahre alt, versucht cool zu bleiben, das kennen ja alle. Ja, ab 50 fliegt man im Kettenkarussell halt ein bisschen weiter außen. Ja, man struggelt so mit vielen Dingen im Leben, hat aber im Prinzip, man fühlt sich selber noch wie mit 20, aber hat 30 Jahre mehr Lebenserfahrung.
Ja.
Und das auf die Bühne zu bringen, ist halt ein unheimlicher Spaß, weil man gemeinsam mit dem Publikum eben Dinge belachen kann, die wir halt alle irgendwie kennen, die uns nerven, mit denen wir kämpfen. Ja, und so eine Live-Show ist ja auch, du hast vorhin Instagram angesprochen, überhaupt nicht zu vergleichen mit diesen Insta-20-Sekunden-Dingern, sondern eine Live-Show ist immer so, die Leute kommen raus, haben ein Lachen im Gesicht. Also ich habe es mal durchgezählt, ich habe 300 Pointen in meinem Programm, wenn das 90 Minuten geht, manchmal länger, wenn ich mit den Leuten auch quatsche.
Das ist ja viel.
Ja, so muss eine hohe Gagdichte haben.
Ja,
also
300
Pointen. Und die Leute sind danach körperlich völlig gelöst, kommen raus, lächeln, freuen sich. Ich gehe dann auch immer gerne irgendwie ins Foyer oder so und quatsch mit den Leuten noch. Und die sind wirklich happy. Es gibt nur eine Sache, wo man vielleicht noch happier aussieht danach. Aber das kann ich hier nicht erzählen.
Warum haben wir jetzt gelacht, zum Beispiel bei 3 Grundrechenarten da, Addition, Subtraktion und Frustration? Weil wir in dem Moment überrascht werden einfach nur?
Weil ich eine Verbindung aufgebaut habe zwischen Addition und Subtraktion. Ja, und dann rechnet natürlich jeder, dass die Linie verlängert wird mit Multiplikation. Und dann kommt halt eine andere Ion. Ja, und dann so, so hat das gemeint. Das ist der erklärte Witz mit Peter Kunz. Nein, aber das sind so ein paar.
Ich wollte nicht den Witz erklären. Ja, ich wollte erklären, warum wir lachen.
Ja, weil das ist einfach, ja, ein Unterschied. Man erwartet was anderes und dann kommt eben so ein Blödsinn dabei raus. Ja, weil die Prämisse ist ja immer, man lässt die Leute abspringen im Prinzip. Man lässt sie losspringen und sie landen aber woanders, als sie glauben. Und das, die Verbindung zu dem erwarteten Landeort, zu dem, wo sie dann gelandet sind, das erzeugt dann halt den Spaß.
Warum hast du nach 20 Auftritten nicht aufgegeben? Weil du gemerkt hast, es hat dann ja doch funktioniert am Ende, aber du sprachst von 100 Auftritten. Das ist jetzt relativ viel. Warum hast du nicht irgendwann gedacht, ja gut, das ist doch nicht so mein Ding?
Nee, es war ja mein Ding. Es ist ja wie jonglieren. Du kannst ja nicht die Jokes am Küchentisch zu Hause testen. Und wenn du jonglierst, das kannst du zu Hause üben. Comedy musst du aber leider, sorry, liebes Publikum, musst du leider vorm Publikum ausprobieren. Ich habe ja gemerkt, dass auch Dinge funktionieren. Die wurden dann immer mehr. Also als ein Comedian-Anfänger, der ist ja, geht auf eine Open Stage. Da gibt es ja ganz viele so Open Mics und Comedy Clash. Und ein neuer Comedian, der auf so eine Open Mic geht, wenn der 3 Minuten lustiges Programm hat mit 2 Gags, dann ist schon super. Dann weitermachen, behalte die 2 Gags und guck, dass du einen dritten kriegst. Und deswegen so ein Solo-Programm. das ist auch wirklich erspielt und das wirklich, das ist das Extrakt aus vielen, vielen Auftritten, also zumindest das erste Solo-Programm. Und deswegen ist natürlich, sitzt dann auch jeder Treffer, weil da sind natürlich nur Sachen drin, die ganz normal erprobt sind und immer und überall funktionieren, ob auf dem Kreuzfahrtschiff oder irgendwo in irgendeinem Keller im Jugendclub.
Dein letztes Programm heißt ja Akzeptanz durch Penetranz. Wie kamst du auf den Titel?
Ach, das ist auch so ein Spruch, das war schon immer mein Lebensmotto.
Ach, wirklich? Den gab es vorher schon,
den Spruch? Ja, den gab es
schon. Ich habe mir gerade überlegt, was genau bedeutet das? Oder wo im Leben kann das wirklich funktionieren? Das Akzeptanz durch Penetranz. Wo kann das funktionieren?
Ja, ist ja heute so, viele, die penetrant sind, finden ja dann irgendwann Gehör und setzen sich durch. Das ist ja auch so ein Ding. Kann gut sein, kann weniger gut sein, war aber immer mein Motto. Wenn mich hinten einer rausgeschmissen hat, bin ich vorne wieder reingelaufen. Ja, und Fragen kostet nichts und das war schon immer mein Motto. Ist aber auch erstmal lustig als Titel, um die Leute in die Show zu locken. Ist aber auch so ein bisschen, zieht sich durchs Programm wie der rote Faden, dass es halt unheimlich viele penetrante Leute gibt. Das waren die, die früher immer so die Mäppchen aufgestellt haben, dass man nicht abgeschrieben hat. Und diese Leute erzählen...
Ist das penetrant?
Ja, nein. Aber
ich finde, das ist die Abwehr von Penetranz.
Ja, aber diese Leute, die sind heute zum Teil relativ penetrant und nerven mich mit Dingen... Also wenn hier mal ein, es geht ja immer darum, dass Deutschland wehrhaft sich machen soll. Ich glaube, wenn wir die Kamikaze-Radler losschicken, die ich aus dem Frankfurter Berufsverkehr so kenne, dann wird keine Armee mehr in eine Innenstadt durchkommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht nur Boomer-Humor, ist natürlich so ein paar Gags. Aber das ist auch ein Motto, das ich mir durchaus zu eigen mache.
Akzeptanz durch Penetranz. Naja, du bist einer, der lässt auch nicht locker.
Ich überfordere ja auch viele. Ja, ja. Das muss man ja auch sagen. Also wenn man so...
Wie zum Beispiel?
Ach, das im ganzen Leben. Es ist immer so, ich gehe immer rein in die Vollen und dann gucke ich, was hinten rauskommt. Und mir ist dann auch lieber ein hartes Nein. Lass mich jetzt in Ruhe, ist mir mal lieber, egal in welchem Kontext, als so ein Rumgeeier. Es sind ja auch viele Leute, es gibt ja... Warren Buffett, der Milliardär, hat mal gesagt, er wurde mal gefragt, was ist für ihn Luxus? Und da hat er gesagt, ich arbeite nicht mehr mit Arschlöchern zusammen. Mhm. Und das, finde ich, ist ein super Motto. Oder der legendäre Moderator aus den 70ern, Peter Frankenfeld. Sorry, jetzt geht es ein bisschen in die Fäkalrichtung. Hier, der hat mal gesagt in einem Interview, die Liste derjenigen, die ihn mal am Abend besuchen können, wird jeden Tag länger. Und ich finde auch, mit einer gewissen Reife sollte man sich einfach auch nicht mit toxischen Leuten umgeben, die einem nur Energie rauben. Und jetzt wird es noch ein Deep Talk hier. Mhm. Deep Talk mit Tees. Aber das, finde ich, ist grundsätzlich schon richtig, sich mit Leuten zu umgeben, die die gleiche Betriebstemperatur haben, mit denen man auch was erreichen kann.
Man muss es sich leisten können halt, ne?
Ja, das ist natürlich richtig. Wenn du eine große Klappe hast, das sage ich meinen Kindern auch immer, du musst natürlich schon irgendwie ein bisschen was im Gepäck haben, ja, weil du musst immer damit rechnen, dass dir auch Leute sagen, lass mich in Ruhe, es überfordert mich jetzt. Dann musst du natürlich immer Optionen haben.
Was kann dich ausbremsen?
Meine Frau.
Wirklich?
Ja gut, ich muss natürlich schon immer schauen, ich habe ja eine Familie, dass ich es nicht übertreibe und überziehe, weil ich natürlich schon dann auch wie ein wild gewordener Handfeger bin, wenn ich so Projekte habe, beruflich, aber auch jetzt in Sachen Comedy. Und meine Frau hat zum Glück genauso viel Energie wie ich und zeigt mir dann auch die rote Karte. Deswegen habe ich auch so einen Deal mit ihr. Ich habe jetzt nicht unbegrenzt auch Auftritte im Monat. Ich habe ja die Kunst und Brosius Show mit meinem Kollegen Luca Brosius, der deutsche Mr. Bean, und mein Solo, aber in der Regel so 2-3 Auftritte im Monat, von denen sie so weiß. Aber ansonsten kriege ich dann schon auch die Schranken aufgezeigt.
Du brauchst aber neue Horizonte. Also die holst du dir regelmäßig. Da guckst du ja regelmäßig rüber. Also du brauchst immer neue Dinge in deinem Leben, die dich fordern.
Ja gut, ich denke so ein bisschen, merke ich so rückblickend immer in Dekaden. Also ich habe eine Dekade, 15 Jahre Stadionsprecher, 10 Jahre Musik, jetzt irgendwie viele Jahre Comedy. Aber ich glaube, Comedy ist so ein Ding, da bleibe ich jetzt mal eine Weile, weil das einfach unglaublich viel Spaß macht. Das verändert sich nämlich in der Sache ständig. Man hat immer den Comedy-Filter an, wenn man sich mit Leuten unterhält, wenn man die Nachrichten hört, du hast ja immer den Comedy-Fit, du siehst ja in allem irgendwie plötzlich den Joke und das macht das Leben deutlich
anstrengender
für alle anderen. Ja, viele fragen dann auch, ob sie sich jetzt gerade in einem Comedy-Test befinden, wenn ich irgendwie wieder über ein Thema referiere und ob das jetzt im Programm landet. Aber man kann auch aus eigentlich allem irgendwas Komisches abgewinnen. Zum Beispiel, wenn Weselski zur Verhandlung mit der Deutschen Bahn will, nach Berlin und den Zug verpasst. Das sind ja Dinge, wenn ich mir die ausdenke, da sagt ja jeder total lahmer Gag. Ja, aber es ist ihm wirklich passiert.
Ja. Na gut, die Wahrscheinlichkeit war jetzt auch natürlich da. Es sei denn, er kriegt einen ganz eigenen Zug. Möglicherweise. Ein
Panzerzug.
Ja. Ist ein neues Hobby bei dir in Sicht schon wieder? Also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, deine Frau musste ja nicht zuhören jetzt gerade, aber ist was Neues in Sicht?
Nee, im Moment bin ich voll im Comedy-Mode, weil das ist noch lange nicht vorbei. Da tun sich auch ständig neue Möglichkeiten auf und ist jetzt gerade auch erst in einem Level angekommen, wo es mir und dem Publikum richtig Spaß macht seit ein paar Jahren. Und das genieße ich auch sehr. Die Live-Auftritte mit den Leuten, das macht einfach riesig Spaß. Sind immer tolle Abende. Man kommt rum, man lernt immer neue Leute kennen auch. Und das ist einfach was total Bereicherndes.
Wie war dein erster Auftritt im Quatsch-Comedy-Club?
Ich hatte die Hosen voll. Also ich habe mich hart reingearbeitet.
War das in Hamburg oder Berlin?
In Berlin.
Das war in Berlin. Also aber in Hamburg gibt es auch noch einen, ne?
Genau, es gibt aktuell Hamburg, Berlin, München.
Also sogar drei. Okay, gut.
Ja, also Berlin. Es ist ja so, wenn Peter Kunz jetzt im Quatsch Comedy Club anruft, dann sagen die vielen Dank, aber wir haben schon 30 weiße Männer in deinem Alter, die hier Comedy machen. Also musste ich die harte Schule gehen und die haben einen Talentwettbewerb, den Quatsch Comedy Hotshot. Und dort trittst du mit 10 Comedians auf, hast 7 Minuten Zeit und musst vom Publikum als einer der drei lustigsten beklatscht werden. Das ist auch wirklich ingenieurmäßig mit Dezibelmessung. Und das musst du dreimal gewinnen in Folge. Und dann kriegst du das goldene Ticket und darfst auftreten in Berlin im Quatsch Comedy Club. Und da war ich jetzt letztes Jahr, also das hatte ich dann gewonnen. Und war dann im Quatsch Comedy Club und das einmal ist okay, aber sie haben mich wieder eingeladen. Das freut mich besonders. Im Juni bin ich jetzt dann wieder da.
Ja, das ist ja wunderbar, hat doch alles geklappt.
Aber um die Frage zu beantworten, die Hosen hatte ich natürlich schon voll, weil das schon natürlich der Comedy-Olymp ist.
Wie wichtig ist, sag ich mal, der erste Spruch, die erste kleine Geschichte? Denn die entscheidet ja schon mal so ein bisschen. Ne? Also genau. Zumindest, wenn das erste nicht klappt, dann brauchst du Minuten, um die für dich zu gewinnen. Eventuell klappt es bis zum Ende nicht. Mit was bist du da auf die Bühne gegangen als erstes?
Ach, ich hatte so ein Best-of. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Joke der erste war. Ich glaube, ich erzähle in meinem Programm viel über die 80er. Ich glaube, es ging irgendwie in den 80ern los, dass wir in den 80ern ja nicht ständig in Urlaub geflogen sind, sondern es ging einmal im Jahr mit dem Auto nach Bibione und wir Kinder saßen hinten drin, keine Klimaanlage, kein Gurt und kein Navi. Und meine Mutter war aber damals schon der Zeit sehr voraus, weil sie hat so dynamische Verkehrsansagen gemacht in Richtung meines Vaters. So Sachen wie Vorsicht, er bremst. Ja, oder so der Klassiker, die letzte hätten wir rausgemusst. Und damit ging es, glaube ich, los. Aber es ist richtig, du musst ein starkes Anfang. Das Geheimnis guter Comedy ist ein starker Anfang, ein starkes Ende und dazwischen auch nur starke Gags. Also die Leute gucken ja die ersten zwei Gags an und das kennt man ja von sich selber, sagt man, holt mich nicht ab, dann höre ich nicht mehr zu.
Ja. Mit dem Luca ist entspannt, ne? Wenn du mit dem Luca, dem deutschen Mr. Bean, wie du gesagt hast, dein Programm machst, da sind auch Parodien dabei, für die er aber zuständig ist, ne? Oder wie ist zum Beispiel deine Karl Lauterbach-Parodie?
Nee, ich kann gar nichts parodieren, das ist auch gut so.
Aber will man das nicht auch? Man sieht es bei dem anderen. Aber komm, du standest doch bestimmt schon vorm Spiegel und hast es auch mal probiert.
Ja, aber das Talent habe ich nicht. Der Luca ist ja wirklich völlig irre. Ja, das ist die Kunst- und Brosius-Show. Damit sind wir auch unterwegs. Und das ist ein bisschen anderes Programm. Da gibt es, wie gesagt, Parodien. Luca sieht auch ein bisschen aus wie Mr. Bean, der hat dann auch so Tanznummern zwischendrin und das ist natürlich ein unheimlicher Werkzeugkasten, wenn wir uns zusammentun, da haben wir eine breite Palette, es ist nicht nur Stand-Up-Comedy, sondern wir haben jetzt so eine ASMR-Nummer, wo also diese Entspannungsvideos, wo Leute
flüstern
reinschmatzen, da kommt er halt auf die Bühne im pinken Bademantel und macht eine ASMR-Ausbildung gerade an der Volkshochschule in Burladingen und bindet mir eine Schlafmaske ins Gesicht und fängt dann an, ASMR-Geräusche zu machen mit Staubsaugern, Chipstüten und irgendwelchem anderen Müll. Das ist natürlich ein Werkzeugkasten, den wir da zu zweit haben. Auch legendär ist unsere Let's Dance-Nummer, wo er dann als Jorge González kommt. Aber wir reden auch über das Fernsehen schauen, wo er dann, der schafft sich auch immer wieder neue Stimmen drauf. Also aktuell Cem Özdemir, ist Lauterbach, klar. Lauterbach erzählt auch immer was anderes. Der hat natürlich, der hat uns ja durch die ganze Pandemie begleitet in unserer
Durch die
Show.
Pandemie meinst du?
Pandemie, genau.
Durch die Pandemie.
Durch die Pandemie. Und jetzt geht es natürlich hauptsächlich ums Kiffen bei ihm. Und das ist ja auch das Tolle. Ja, du kannst den Inhalt immer wieder anpassen. Und vor allen Dingen, wer unsere Show mal gesehen hat und kommt nach einem Jahr wieder, das ist natürlich wieder, sind wieder ganz andere Inhalte.
Du wirst der Comedy noch lange erhalten bleiben, das habe ich im Urin. Von daher, dein Leben verlangsamt sich so ein bisschen. Also so ein bisschen, so langsam wirst du gesetzter. Ich glaube, deine Frau freut sich da wahnsinnig drüber. Ja. Oder kehrst du nochmal zum Bauingenieurwesen zurück?
Ich glaube, das bin ich ja mit unserer Firma.
Also, ja,
nee, reiner Bauingenieur nicht, nein. Aber als Unternehmer, ja klar. Aber meine Frau würde das niemals unterschreiben, dass ich da was verlangsamt, also um Gottes Willen.
Wie lange hast du studiert damals? Wie viel waren das? Also, du hast 6 Semester plus 12 Jahre? Nee. Ach, du hast 12 Jahre studiert?
Nein, ich habe 18 Semester studiert.
18 Semester, ja. Das ist auch krass. Was war deine Diplomarbeit?
Ich habe über Fußballstadien damals geschrieben, über Multifunktionsarenen, über das Westfalenstadion Dortmund, über das damalige Neckarstadion in Stuttgart und im Vergleich zum Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt, wenn man das mal neu entwickeln würde.
Ah.
Das war eine Diplomarbeit, wo ich nichts rechnen musste. Das war mir sehr wichtig. Gab es auch eine sehr gute Note für.
Was war das Fazit?
Das Fazit war, dass es ein Hochrisiko-Investment ist, wie man jetzt bei Alemannia Aachen sieht zum Beispiel, die ja leider in der 4. Liga sind, aber in die 3. wieder aufsteigen können. Aber der Tivoli als neue Superarena damals jetzt halt völlig jetzt wieder genutzt ist durch mehr Zuschauer. Aber wenn dann so ein Millioneninvestment so an einem Publikums- oder an seiner Liga-Zugehörigkeit hängt, sehr schwierig und geht nur mit öffentlichen Zuschüssen. Die einzigen, die es ohne öffentliche Zuschüsse gemacht haben, waren die Bayern, die damals mit 1860 München ihre Arena hingestellt haben für sagenhafte 500 Millionen Euro. Und was die Löwen gemacht haben, sieht man, die konnten es sich dann auch nicht mehr leisten, sind irgendwie wieder an die Grünwalder Straße gezogen. Also kann ich keinem raten, bitte investieren Sie nicht in Fußballstadien. Es ist kein nachhaltiges Investment.
Warst du schon mal in der Bayern Arena?
Ich war da beim, jetzt vor kurzem sogar, als Darmstadt 8-0 auf die Nase gekriegt hat. Das war ein Spiel mit 3 roten Karten. Und in der 2. Helfte saß ich nur noch, weil die Bayern haben 8 Tore geschossen und der Cancan lief ununterbrochen. Ich saß, alle haben Münchner haben um mich rum gestanden und ich saß da nur und habe mir nur Hintern von Bayern-Fans angeguckt, weil 8 Tore in einer Halbzeit, die haben nur gestanden quasi.
Das war ein komplett frustrierender Nachmittag, oder? Oder kannst du dem auch wirklich ein bisschen Humor abgewinnen?
Ach, ich fand das ganz witzig. Die erste Halbzeit war ja ganz nett. Aber dass du jetzt als Darmstadt nicht nach München fährst und dann da bestehst, das ist ja auch klar irgendwie. Ja, enttäuscht ist ja nur, wer sich vorher täuschen lässt, um nochmal mit so einem Sprüchlein aus dem Kalender irgendwie hier um die Ecke zu kommen. Von daher, ich sehe das relativ entspannt.
Ich fahre ja manchmal vorbei mit dem Auto an der Arena, weißt du, die Autobahn führt ja daran vorbei. Und von außen sieht das so klein aus. Diese ballonartige Konstruktion, das sieht so klein aus. Und ich denke mir, das ist das Bayernstadion, aber innen drin geht es ja nach unten wahrscheinlich in den Kessel und da wird es richtig groß.
Nein, ist schon ein super Stadion.
Aber von außen sieht es so klein aus.
Ja, aus wie so ein Schlauchboot.
Ja, ist es ja auch. Peter Kunz, hör mal, dir viel Spaß weiter mit den Auftritten. Termine geben wir gleich auch noch durch in nächster Zeit hier. Und dann sage ich bis die Tage mal wieder.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Talk mit Thies.